Herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist Timon Karl Kaleiter. Timon, was machst du denn, wenn du nicht schlafen kannst?
Ja, hallo. Wenn ich nicht schlafen kann, naja, also ich mache das, was alle tun. Auch da drehe mich von links nach rechts, habe aber neuerdings ganz gute Erfahrungen mit diesen pflanzlichen Schlafmitteln. Es gibt da viele Präparate, das sind eigentlich Antihistaminika, die helfen gegen Allergien, die machen sehr müde und das hilft meistens doch sehr.
Zu Gast bei Kaline Thyroff auf Bayern 2.
Timon Karl Kaleiter, Musiker und Autor.
Schön, dass du da bist. Extra von Berlin nach München gekommen. Ich frag dich nach dem Schlaf, weil der Protagonist in deinem neuen Roman auch nicht schlafen kann. Wir werden noch dazu kommen. Wenn du nicht schlafen kannst, was hält dich wach? Bist du ein Grübeltyp?
Ja, ich mache mir natürlich Sorgen um die Zukunft und die Gegenwart. Aber ja, das mache ich natürlich mit mir selbst aus.
Wir sagen du, weil wir uns kennen, fast schon aus einem anderen Leben. Ich habe vorher noch mal nachgezählt, es sind 10 Jahre her, da habe ich noch bei einem anderen Radiosender gearbeitet. Du warst mit deiner Band Susanne Blech unterwegs. Begreifst du dich heute eigentlich immer noch als Musiker?
Ja, nee, also ich habe, das muss man schon sagen, damals mit aller Gewalt versucht, Musiker zu sein und das so dargestellt auch irgendwie. Und genauso versuche ich jetzt, Schriftsteller irgendwie zu sein und glaube da jetzt fest dran, bis dann das nächste wieder kommt. Aber näher als Musiker, das liegt so weit zurück und hat mich so grausam entstellt, muss ich mal schon sagen, also finanziell zumindest, dass ich das weit zurück weiß und ich würde auch nie wieder auftreten mit der Band. Ich habe heute noch Albträume, wirklich regelmäßig.
Daher kommen Sie also.
Ich habe regelmäßig noch diesen Traum, dass ich auf einer Bühne stehe und dann ich eben die Texte nicht mehr weiß. Und ich habe aber witzigerweise auf dem Weg von Berlin nach München ein 2-Stunden-Interview mit Reinhard May gehört und hat er exakt dasselbe gesagt, dass ihn dieser Traum immer noch heimsucht und mir geht es wirklich genauso. Und Reinhard May muss aber noch auftreten und ich habe das Glück, nicht mehr mit der Band auftreten zu müssen.
Gibt es auch Schriftstellerträume?
Ja, es ist ja doch ein bisschen einfacher und das Versagen auf der Bühne ist nicht so gravierend. Man muss ja doch bloß vorlesen und wohlmeinende Fragen beantworten. Das ist irgendwie weniger beängstigend.
Vor 3 Jahren hast du deinen ersten Roman veröffentlicht, Geschichte eines einfachen Mannes. Und du sagst, man musste dir da erstmal beibringen, wie man überhaupt ein Buch schreibt. Wer hat diesen Part übernommen?
Ja, also mein Lektor Hannes Ulbrich, den ich herzlich grüßen möchte, der auch so mein Entdecker ist. Der hat damals, als ich bei der FAZ im Feuilleton war und da auch kurz dachte, ich sei Journalist und Feuilletonist, einen Text von mir entdeckt und mich dann angeschrieben und mich so zum Schriftsteller gemacht. Und beim ersten Roman war es eben so, ich dachte, ja, was schreibe ich denn da jetzt auf? Und er hat gesagt, naja, pass auf, so und so, am besten nicht viel schwurbeln, nicht viel nachdenken über das, also im Schreiben nicht immer nur so viel Innerlichkeit, sondern schreib szenisch, mach das, was los ist, mach Action in den Roman. Und so bis heute verfahre ich eigentlich beim Schreiben, dass ich alles genauso mache, wie Hannes Ulbrich mir das sagt.
Es funktioniert ziemlich gut. Rausgekommen ist ein sehr gelungener Schelmenroman, würde ich ihn nennen, über einen naiv nervigen Typen, der glaubt, sein Lebensglück sei ihm in die Wiege gelegt worden.
Ja, ja.
Dass dieses Buch gelungen ist, da waren sich viele Kritikerinnen und Kritiker einig. War das dann der Punkt, wo du selber dir auch gesagt hast, okay, dann bin ich jetzt halt Schriftsteller?
Ja, also ich habe ja immer nur geguckt, wie ich von einem Punkt zum anderen komme in meinem Leben und dann geriet ich da rein und das Buch wurde ja schon irgendwie also im Verlag sagt man, Herr Kaleiter, da haben Sie einen tollen Achtungserfolg hingelegt mit dem ersten Roman. Und ja, und dann irgendwann fängt man an zu glauben, dass man das wirklich kann.
Vor allem bist du ja dann gleich weiter zum Bachmann-Preis nach Klagenfurt.
Stimmt, ja,
also zu einem der wichtigsten Literaturpreise im deutschen Sprachraum. Das ist auch fast wie wieder so ein bisschen so ein Albtraum-Szenario, oder? Du stellst dich auf eine Bühne und liest um die Wette und dann sagen die Leute davor Daumen rauf oder runter.
Ja, aber das war ja noch das Corona-Jahr. Der Bachmann-Preis fand sozusagen remote statt und es kam ein Fernsehteam und filmte mich dann zu Hause. Es war also eigentlich, konnte nicht viel schief gehen. Ich hatte aber trotzdem Angst, weil ich hatte nämlich, das war glaube ich 2021 und 2018, als ich eben noch bei der FAZ war, hatte ich einen großen Text über den Bachmann-Preis geschrieben und wirklich kein gutes Haar dran gelassen, was für ein Unsinn das sei, was für schreckliche Texte dort vorgelesen würden und so weiter. Und dann eben 2 Jahre später war ich selbst da und hatte natürlich, fürchtete den Zorn aller Beteiligten und habe aber ja dann doch trotzdem was gewonnen.
Den Dreisat-Preis.
Den Dreisat-Preis, ja, ja.
Ja, ja. Und du hattest ja schon viel Bühnenerfahrung als Musiker bei Susanne Blech. Hat dir diese Erfahrung da geholfen?
Ja, also ich habe leider immer noch unter Lampenfieber, deswegen eigentlich nicht. Es wird ja nicht besser. Also die inneren Ängste und Sorgen bleiben ja doch dieselben. Man versucht sie nur einfach nur wegzuschauspielern. zu lachen.
Wie ist denn die Literaturwelt, in der du dich jetzt bewegst? Ist das eine Welt, in der du dich wohlfühlst?
Tja, wohlfühlen, also das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Wer sich wohlfühlt, also wohlfühlen kann man sich vielleicht in einem sehr teuren, schönen Hotel in der Wellness-Abteilung, wenn man gerade eine Massage bekommt oder ein Face an seinem Gesicht was. Nein, wohlfühlen, ich finde das gut. Ich habe ja bei der Musik damals immer gesagt, oder für mich so gesagt, ab einem gewissen Alter darf ich nicht mehr wie so ein Jugendlicher auf der Bühne rumspringen, das ist würdelos. Und den Stecker hatte ich ja dann mit 34 gezogen und man muss sich dann, glaube ich, immer Felder suchen, in denen man eher noch zu den Jüngeren zählt. Jetzt zum Beispiel irgendwo hieß es wieder der junge Autor Timon Kalkaleiter, da war ich natürlich sehr froh, weil ich fühle mich natürlich innerlich schon steinalt, aber wenn ich noch als junger Autor wahrgenommen werde, schmeichelt mir das sehr. Und in der Literatur kann man ja noch ein bisschen länger jung gelten und danach muss ich mir dann was anderes suchen.
Politik vielleicht.
Oh Gott, ja, aber dafür bin ich viel zu, ich wollte gerade sagen, zu verlogen, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also also vielleicht doch in die Politik.
Sagt Timon Kalkaleiter, mein Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2 über dein neues Buch, das beweist, dass man sich in einem teuren Hotel bei der Massage nicht unbedingt immer wohlfühlen muss, werden wir gleich sprechen nach Musik von den Talking Heads, Road to Nowhere. Well, we know. Er wollte einen Song schreiben, der freudig und euphorisch das Thema Weltuntergang behandelt, hat David Byrne mal über diesen Song gesagt. Road to Nowhere von den Talking Heads. Und mein Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2 ist Timon Kalkaleiter. Und ich finde, in deinem neuen Buch Heilung ist dir was ganz Ähnliches gelungen. Es ist ziemlich gruselig. Die Apokalypse scheint immer hinter der nächsten Tür oder dem nächsten Berg zu lauern. Und gleichzeitig ist dieses Buch auch wahnsinnig lustig. Mit welcher Idee hast du angefangen zu schreiben?
Ja, also lustig, klar. Ich möchte schon gerne in der Literatur jetzt tief runtergehen, da wo es gefährlich wird, da wo wirklich die Gefahren für den Einzelnen lauern. Im ersten Roman war ich ja auch noch seitens des Verlags dazu angehalten, ja, schreiben Sie doch mal so ein bisschen entlang Ihrer Biografie. Das war doch alles so lustig, was Sie gemacht haben. Und da habe ich schon beim Schreiben gemerkt, dass ich das eigentlich nicht so gerne tat, weil diese ganze Musiksache, die ist mir eben rückblickend unheimlich peinlich und ich wollte eigentlich schon längst ganz weit weg davon und dann habe ich es aber halt in so einen Schelmenroman gemacht, damit es irgendwie nicht mehr so blöd klang. So ein Musiker schreibt über sein Musikerleben Horror. Und dann, ich wollte unbedingt weit rein in die Fiktion und als junger Mann, also eher so als Jugendlicher, habe ich einfach am liebsten Horrorromane gelesen. Also meine literarische Sozialisierung ist eben Stephen King. Ich habe alles gelesen von Stephen King als Jugendlicher. Ich hatte so einen Freund auf dem Gymnasium und wir haben die immer geklaut. Wir haben die Stephen King Bücher geklaut. Wir sind zu Karstadt gegangen, jetzt kann man es ja wahrscheinlich sagen. Das war bevor es so diese Magnetkassen-Alarmdinger gab. Und bei Karstadt sind die Kassen ja immer in dem Laden drin, sozusagen nicht am Ausgang. Und wir hatten so einen Trick entwickelt, dass wir da reingehen und so zwei so 15-jährige Typen in die Buchabteilung haben einfach so ein Buch genommen, sind dann mit der Rolltreppe hochgefahren und dann da einfach raus, in der Hand. So, es hat niemand gemerkt. Ich habe mal fast meine gesamte Stephen King-Sammlung bei Karstadt geklaut und eben auch gelesen. Und ich wollte halt irgendwie, ich habe schon gemerkt, ich möchte eine Geschichte erzählen, wo es um Leben und Tod geht, wo das Unheimlichste so unter einer schönen Fassade begraben liegt und uns alle in eine Unruhe versetzt. Und ja, und ich hoffe, es ist ein bisschen gefährlich geworden, das Buch.
Es geht um einen Mann in seinen 40ern, der nicht schlafen kann und deswegen wird er dann von seiner Frau ins San Vita geschickt. Das ist ein nobles Sanatorium in den Dolomiten und da soll er dann eben mit Hilfe dieses leicht unheimlichen Klinikchefs Professor Trinkel zu sich selbst finden. Dein Lektor hat dich ja gebeten, dass du niemandem erzählen darfst, dass du den Zauberberg nicht gelesen hast,
ja,
oder?
Ja, es ist wirklich so. Als ich das geschrieben habe, und auch noch bis zu den Tagen vor der Veröffentlichung hatten wir überhaupt keine Idee, dass das so zentral mit dem Zauberberg verglichen würde.
Aber es
würde.
Steht sogar hinten drauf,
ja,
oder?
Ja, aber nicht von uns sozusagen, sondern Eckhard Nickel hat ja was über den Roman gesagt. Und zwar, ich schaue nochmal drauf, die schönste Bergklinik der Literatur seit dem Zauberberg. Das hat er natürlich auch ein bisschen als Scherz gemeint, weil das ist natürlich nicht der Zauberberg. Ja, und dann mussten wir uns immer damit vergleichen lassen. Ich hatte dann jetzt im Nachgang mal den Zauberberg gelesen, also reingelesen. Ich habe es bislang nur bis Seite 400 geschafft. Ich finde es auch wirklich, also Klinik in den Bergen, Arzt-Patienten-Verhältnis, Mann wird eingeredet, dass er vielleicht doch krank sein könnte. Hat Thomas Mann auch nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Und dann aber habe ich es gelesen und habe ich bei den ersten 300 Seiten ein paar Mal gedacht, oh Gott, das sind ja viel mehr Parallelen, als ich geahnt habe. Ich weiß nicht, sind sie dir bewusst? Also
Schneesturm.
Der Schneesturm, das kam noch im Schreibprozess, als ich diesen Schneeteil schrieb, sagte dann Hannes schon einmal, du weißt aber schon, dass es das berühmte Schneekapitel im Zauberberg gibt. Ich so, nee, wusste ich nicht, aber deswegen kann ich es jetzt nicht wieder löschen. Und ich glaube, es ist auch anders gelöst. Jedenfalls, aber es gibt eine Zwergin im Zauberberg. Es gibt ja Arnim, den Zwerg bei mir. Dann gibt es dieses russische Ehepaar, was im Nebenzimmer die ganze Zeit miteinander Sex hat. Und das hat er ja am Ende auch. Ich hatte auch ein bisschen Angst, als ich das las. Gott, jetzt werde ich auseinandergenommen. Aber es ist purer Zufall. Es liegt wahrscheinlich in der Logik so eine Erzählung, dass man auf ähnliche Motive kommt. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Es ist auf jeden Fall in deiner Klinik San Vita alles ziemlich seltsam. Die Heilmethoden, der Klinikleiter, die Mitpatienten, von denen man eigentlich nur eine etwas näher kennenlernt. Der Protagonist macht aber trotzdem alles mit. Der hangelt sich von einer kleinen Katastrophe zur nächsten und man fragt sich, warum rennt er nicht weg?
Also erstmal will er ja seine Ehe retten. Er hängt ja doch am Rockzipfel seiner sehr erfolgreichen Frau und hat sich's in diesem Leben bequem gemacht, glaube ich. Ich kann ja auch immer nur so raten, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln. Ich habe mir da auch ein Rätsel auferlegt. Also er will ja ursprünglich nicht dahin. Er ist ja jemand, der sagt, ich möchte meine Probleme mit mir selbst ausmachen. Er will auch nicht keine Therapie machen, aber seine Frau sagt, naja komm, ich habe jetzt hier was für dich, schau dir das mal an, dann wird vielleicht alles besser. Und das möchte er dann schon. Und er wehrt sich ja noch am Anfang gegen diese Methoden des Professor Trinkels. Und irgendwann, glaube ich, aber kommt zum Punkt, wo er gebrochen wird und dann anfängt, daran zu glauben, dass da in ihm etwas schlummert, was bearbeitet werden muss. Und so, ja, er könnte wegrennen, aber dann wäre der Roman ja auch schon zu Ende. Also man muss ja auch schon, es muss ja was passieren. Und er ist so ein bisschen so ein willenloser Spielball und kein Held, kein starker Held. Und damit kann ich mich natürlich auch sehr gut identifizieren.
Und im zweiten Teil sucht er sein Glück dann noch woanders, nämlich bei einem alten Freund, der so selbstversorgermäßig auf einem alten, einsamen Hof wohnt. Und man ahnt schon, auch das geht nicht gut. Da kann er so viel Morgentau trinken, wie er möchte. Was war denn größer beim Schreiben, wenn du sagst, du schaust deinen Protagonisten eigentlich auch nur so zu bei dem, was sie tun? Dein Mitleid oder deine Schadenfreude?
Das ist eine gute Frage. Ich habe schon großes Mitleid. Ich möchte schon, wenn ich schreibe, das Gefühl haben, dass es mir selbst wehtut, die Entscheidung, die jemand trifft. Das war auch schon beim ersten Roman so. Ich lasse die Protagonisten Dinge tun, wo ich weiß, die sind schmerzhaft für die Person selbst, aber auch eben für andere. Und Schadenfreude, ja gut, das eine hängt mit dem anderen zusammen, wenn er da am Ende mit den Pusteln übersät, wenn er die Wildwiese geschnitten hat und er diesen Allergieschock da hat und er so nackt dort sich am Brunnen wäscht. Das gefällt mir natürlich sehr, weil es ist natürlich eine urkomische, aber witzige und lächerliche Person. Ich glaube, ich erzähle bislang in meinen Büchern immer lächerliche Personen, weil ich mich selbst immer als extrem lächerlich wahrgenommen habe. Als jemand, der so viel sein will, so viel ausdrücken wollte, also an der Oberfläche, wie er wirken wollte, sich so viel überlegt hat, wie groß das Leben werden kann und wie man wahrgenommen wird. Es ist alles so lächerlich und wenn man ehrlich ist. Und so sind bislang auch meine Figuren geraten.
Aber du kannst über dich lachen, habe ich das Gefühl. Und deine Figuren können das nicht, oder?
Das stimmt, ja, das stimmt. Weder im ersten noch im zweiten Roman verstehen diese Figuren, warum sie so irren. Das stimmt. Aber dann wäre es eben auch schon wieder so ein Checkertum. Ich weiß es nicht. Ich war ja auf keiner Schreibschule oder das ja eben nur durch Hannes Ulbricht gelernte Schreiben. Ich folge da auch nur so einem Instinkt und kann da auch sozusagen auch nur meinen eigenen Geschmack als Maßstab nehmen, was ich zu lustig finde oder erschrecken. Ich schreibe nur für meinen eigenen Geschmack, das kann ich sagen.
Stephen King, den du vorhin schon genannt hast, hat ja auch ein tolles Buch über das Schreiben geschrieben.
Ja.
Hast du das gelesen, On Writing?
Ja, das habe ich gelesen. Fantastisch. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp. Also wirklich, das ist ein tolles Buch, was er so sagt, wann einen die Muse trifft, wo sie einen treffen kann und wie man darauf warten muss und so. Das ist toll. Alles richtig gemacht, Stephen King.
Fiktion ist die Wahrheit der Lüge, hat er da auch reingeschrieben, diesen Satz. Und ich habe das Gefühl, dieses Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Lüge, das spielt bei dir auch immer eine Rolle, oder?
Ja, hat er auch gut gesagt, müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber für mich war es immer klar, es klingt so blöd, aber ich habe immer wirklich sehr gerne gelogen, seit frühester Zeit. Ich wollte immer, wenn ich jemandem was erzähle, was so gestern los war, habe ich es immer so gedreht und so übertrieben, dass es halt eben interessanter war als die pure Realität. Und das ist bis heute so geblieben. Und so schreibe ich eben auch die Geschichten. Oder ich habe ja zuletzt häufiger mal in der Zeit so größere Geschichten geschrieben aus meinem Privatleben. Das stimmt halt eben auch alles nur so halb, aber eben dann so, dass es hoffentlich interessant ist. Also meine größte Angst war immer zu langweilen. Und das ist eigentlich mein Leben. Dagegen kämpfe ich an, dass ich nichts Langweiliges zu erzählen mehr habe.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Kaline Thyroff im Gespräch mit
Timon Karl Kaleiter. Lebensziel: möglichst wenig arbeiten.
Wie nah bist du da schon dran?
Ich habe sehr viel Glück gehabt und denke immer wieder, wenn mich sowas total nervt im Alltag, der Stress, denke ich mir, meine Güte, du hast wirklich ein angenehmes Leben, in dem du kaum etwas tun musst. Das hängt mit vielen glücklichen Zufällen zusammen, aber das, was ich jetzt gerade arbeite, belastet mich nicht, sondern ist mir fast immer eine Freude, ist vielleicht fast schon zu viel gesagt, aber es kostet mich doch recht wenig Anstrengung.
Das ist beneidenswert.
Ja, also es trifft auch wirklich den Falschen. Ich habe es nicht verdient. Ich glaube ja wirklich immer noch daran, dass ich ein Sonntagskind bin und einfach unverdienterweise es doch immer wieder hindurch schaffe, ohne Wunden und Beulen.
Du hast ja auch schon wahnsinnig viele Jobs gemacht in deinem Leben. Also Schriftsteller, Musiker, Kolumnist, Drehbuchautor und du warst auch mal Hausmeister in einer Galerie.
Genau.
Was war der schlimmste Job?
Nee, also das ganze Schreiben, das macht ja jeder. Jeder war schon mal irgendwo in jeder Branche. Aber wirklich stolz bin ich nur auf diese Hausmeisterschaft. Das war nämlich direkt, als ich 2014, als ich dann so nach dem dritten Album, wir merkten, das wird finanziell nur noch schlimmer. Jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Da war ich schon 34 und dachte, oh Gott, jetzt habe ich mein ganzes Leben so viel Glück gehabt und noch keinen einzigen Tag gearbeitet. Womit soll ich verdammt nochmal mein Geld verdienen jetzt? Dann bin ich damals von Düsseldorf komplett verarmt nach Berlin gezogen und bekam durch Zufälle eben diese Position als, das hieß dann Gallery Manager in einer sehr großen, sehr wichtigen Galerie in Berlin. Und ich dachte, wow, geil, jetzt werde ich Gallery Manager. Ging ja auch wieder so einfach. Und dann war das aber wirklich der klassische Hausmeister. Ich musste morgens aufschließen um 9 und ich hatte immer nur so 13, 14 Stunden Tage wirklich um 23 Uhr zugemacht. Es war 2 Jahre war ich da. Es waren die härtesten Jahre meines Lebens. Ich musste Toiletten putzen. Ich musste nur so, es war so erniedrigend. Und trotzdem habe ich das Schicksal damals angenommen. Ich dachte, das ist jetzt einfach die Strafe für diese vielen Jahre als Musiker und dieses Leben, wo ich auch keine Verpflichtungen hatte. Und dann war ich Hausmeister und dann dachte ich, jetzt geht's einfach immer so weiter. Und dann bin ich ja zur FAZ gekommen.
Lass uns aber vorher nochmal ganz zurückgehen. Du bist 1980 geboren in Bochum. Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater ist Kfz-Meister und bis kurz vor Abitur dachte ich eigentlich, ich mache auch sowas. Ich werde auch Kfz-Mechaniker und baue Autos zusammen und so. Und es gibt natürlich immer diese naiven Momente jetzt, wo ich denke, hätte ich mal lieber sowas gemacht. Meine bürgerlichen Freunde lachen immer über mich, wenn ich sage, ich komme aus der Arbeiterklasse. Aber es ist nun mal so, ich komme aus der Arbeiterklasse im Ruhrgebiet und schaue damit natürlich nur mit Verachtung auf all meine Bekannten, die Ähnliches machen wie ich, die aus irgendwelchen Professorenhaushalten kommen und so. Ich denke mir halt, euch mache ich auch noch fertig.
Wie sah denn das aus bei euch damals zu Hause? Wo genau hast du gewohnt? Häuschen oder Wohnung oder...
Das war in Bochum, so in so einer Vorstadt. Es war auch tatsächlich sehr grün. Es war nur so, ich beschreibe das im ersten Roman ja, umringt von so Bauernhöfen und Bauernfeldern in so einer normalen Wohnung. Aber das führte nur so eine ganz laute Straße durch. Aber es war, also ich hatte ja eine wunderschöne Kindheit. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte so ein Glück mit meinen Eltern. Ich bin ja Einzelkind und wurde von meinen Eltern wirklich in jeder Hinsicht optimal durchs Leben geführt, mit so viel Zuneigung und dem richtigen Maß an Aufmerksamkeit und mach doch, was du willst. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch so geworden, wie ich bin, weil ich hatte nie etwas zu klagen und sehe mich da eben auch im Vorteil durch meine Herkunft gegenüber allen anderen, die irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, jedenfalls, es war einfach immer sehr, sehr schön.
Und es wurde dann doch nicht der Kfz-Mechaniker, du hast studiert Medienwissenschaft, Germanistik und Soziologie und gerade als Soziologe lernt man ja, dass so ein Studium für Arbeiterkinder nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, weil sie sich diesen Ort Uni und die Sprache, die dort gesprochen wird, nochmal ganz anders erschließen müssen. Du schreibst darüber auch in deinem ersten Buch. Ging es dir so? Hast du das Gefühl gehabt, du musst da erst irgendwie aufholen?
Ja, das habe ich natürlich schon irgendwie gemerkt, dass es was anderes ist, wenn man mit Thomas Mann aufwächst, etc., in so einem klassischen bürgerlichen Haushalt. Aber für mich war das dann, es war auch wirklich so, wie ich den Protagonisten das erleben lasse, als ich dann früh im Soziologiestudium Bourdieu gelesen habe, war ich wirklich so empört, dass es hieß, ja, aber also im Grunde genommen, wer von unten kommt, hat so schwer, dass man ihm seine Mühen immer ansieht. Und ich dachte, das lasse ich einfach nicht für mich gelten. Ich mache mir das Leben so, wie ich das will und kann auch einfach vorspielen. Das kam dann ja auch so, dass ich heute, denke ich mir, es ist total bescheuert, dass ich dann auch so meinen Namen so anpasste, dass es so noch wieder so ein bisschen edler klang. Also dieses Karl ist zwar auch Teil meines Namens, aber ich habe es natürlich nie verwendet.
Das hat dich nie jemand Karl genannt?
Nein, natürlich nicht. Das habe ich erst so wieder mit 21 entdeckt. Und beim ersten Roman haben wir noch im Verlag überlegt, wollen sie das überhaupt drin haben? Und dann bin ich da auch der Versuchung erlegen. Heute denke ich mir, hätte man auch genauso gut nicht machen können. Aber ja, ich habe eben Bourdieu immer als Anleitung gelesen, wie ich spielen muss, um es ganz nach oben zu schaffen. Und ich habe das Gefühl, ich habe es auch genauso gemacht.
Hochstapler fast schon, erfolgreicher.
Ja, aber man darf auch nicht, mein Freund Christian Baron, der Schriftsteller, der diese Debatte auch um Klassismus etc. so aufgemacht hatte mit seinem Buch Ein Mann seiner Klasse, sagt, ja, Timon, wir bearbeiten dasselbe Thema, nur du eben ganz anders, mit versnobtem Blick von unten. Und so finde ich es eigentlich ganz gut.
Wie fanden das deine Eltern? Waren die stolz auf dich, dass du studiert hast?
Ja, also ich weiß, meine Eltern wollten beide unbedingt auch Abitur machen damals, aber mein Vater ist noch 42 im Krieg geboren. Die sind beide ohne Vater aufgewachsen. Den einen nahm der Krieg, den anderen das Schicksal sehr früh. Und meine Eltern mussten eben beide mit 14 anfangen zu arbeiten. Und es gab keine Chance, dass die Abitur machen konnten und so weiter. Und ich weiß, dass sie das unbedingt gewollt hätten. Deswegen war dann auch mein Weg das einzige Kind mit Abitur und dann Studium. Ich habe das ja alles sehr gewissenhaft dann auch während des neben der Musikkarriere ja sehr gewissenhaft studiert. Das fanden die alles sehr toll, dass dann nach dem Studium ich nicht gleich etwas Anständiges machte, sondern eben jetzt versuchte, Musiker zu werden. Das war natürlich sehr, sehr schwer für meine Eltern, weil sie natürlich wussten, völlig richtig wussten, dass das nichts werden kann. Vor allem, weil ich ja völlig unmusikalisch war. Ich hatte bis zu dieser Band nicht einmal den Wunsch geäußert, irgendein Instrument zu lernen, irgendwas zu spielen. Und dann wurde ich eben Musiker. Ich wurde ja Frontmann dieser Band, aber auch nicht durch, ich konnte ja nicht singen, ich konnte gar nichts. Nur so Texte schreiben und dann die performen auf der Bühne. Und meine Eltern hatten das natürlich völlig klar gesehen, dass man damit nichts erreichen kann. Und dann hatten sie sehr schwere Jahre mit mir. Und jetzt aber, wo sie sehen, dass ja alles so gut geklappt hat, sind sie natürlich sehr, sehr glücklich, glaube ich.
Wie die Jahre mit der Band für dich waren, darüber sprechen wir gleich hier in 1:1 der Talk bei Bayern 2. Vorher hören wir sie aber. Ich hoffe, es ist okay für dich. Susanne Blech mit Bankangestellte erzählen von Mailand.
Ja.
Susanne Blech hier auf Bayern 2 in 1:1 der Talk. Die Band, deren Sänger gerade bei mir im Studio sitzt, Timon Karl Kaleiter. Viele gute Zeilen in diesem Song, den wir gerade gehört haben. Es dauert nur 60 Minuten, am Ende steht alles voller Kunst und die eigenen Fans, sie vermuten, wir verschicken die CDs nur an uns. Der Text stammt von dir, jede Zeile sitzt und zusammen bleibt es ein Rätsel, oder?
Das ist echt gut. Ich habe diesen Song bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr gehört. Wir verschicken die CDs nur an uns. Vor allem die eigenen Fans, die vermuten, das ist ja genial. Also weiß ich gar nicht, ob ich heute nochmal sowas schreiben könnte. Das ist alles ja auch in diesen Jahren, da war ich vielleicht so 30, entstanden, wo man noch so ganz angstfrei an die Kunst rangeht. Heute hätte ich wahrscheinlich schon wieder viel mehr Blockaden im Kopf.
Heute beschreibst du diese Band Susanne Blecher als den größten Witz des Jahrhunderts. Wie kam dieser Witz denn eigentlich zustande? Also wie ging's los?
Ich hatte in frühen Jahren so jemanden getroffen, einen Freund, Sebastian Mayer. Wir waren beide herausragende Fußballspieler und waren in so einer Auswahlmannschaft zusammengecastet worden und merkten aber beide, dass das letzte bisschen fehlt, um so richtig gut zu werden. Und darüber haben wir uns gleich verstanden. Und der war Musiker und hatte auch schon so ganz früh so ein Musikstudio. Und dann ging das ganz schnell, dass der dann plötzlich erfolgreich wurde mit so einer Rap-Band. Und ich wollte da auch mitmachen. Ich durfte aber nicht, weil die sagten, du kannst gar nicht rappen. Und das hat sehr an mir genagt damals. Da war ich so echt so 22. Und dann habe ich ihn so lange belästigt, bis er mal mit mir einen Song aufgenommen hat. Und der wurde dann gleich so ein kleiner Erfolg. Und da wurde so ein Hamburger Produzent darauf aufmerksam, Matthias Afmann. Und dann wurde ich auf einmal Musiker.
Und dann gab es Zeiten, da wart ihr ja wirklich ziemlich groß. Also ihr habt viele, viele Konzerte gespielt, unter anderem Support für die Toten Hosen, ja. Die Fantastischen Vier. Du hast zusammen mit Benjamin von Stuckrad Barre Lieder geschrieben. Was waren denn die schönen Susanne Blech-Momente für dich?
Ja, also die, ich habe ja erzählt, dass ich diesen Albtraum habe, auf der Bühne zu stehen, nicht mehr weiter zu wissen, aber diese ganz großen Konzerte, es gab viele sehr große mit vielen Leuten, aber so drei, vier, die so epiphan waren mit den Fans, die wirklich nur wegen einem selbst da waren und wo ich diese Erinnerung daran so tief in meinem Herzen abgespeichert habe, das ist, also so habe ich mich danach nie wieder gefühlt. Das ist ein Moment, so nach einem Konzert, den kann man auch durch nichts ersetzen. Der ist, wenn man eine Lesung hat und alle applaudieren, ist das natürlich sehr schön, aber sich so komplett verausgabt zu haben und alle dort unten vor der Bühne hätten auch ihr Leben dafür gegeben, dass sie dabei sind, das vermisse ich schon sehr. Das wird aber nie wiederkommen, da bin ich sicher.
Ich habe Konzerte gesehen, also ich war selbst bei einem, aber ich habe online gesehen, da bist du erst ins Publikum gesprungen und danach war das komplette Publikum
eigentlich
auf der Bühne. Also es hat sich alles so vermischt. Also
das war 2012 in Dortmund bei so einem Festival. Das habe ich auch in Erinnerung als vielleicht das schönste Ereignis meines Lebens, wo alles sich aufgehoben hatte und am Ende nur so eine riesige, glückselige Menschenmasse war auf der Bühne und perfekt.
Und dann irgendwann 2014 wart ihr bei einer großen Agentur, es gab einen Manager, da lagen große Hoffnungen auf euch und auf eurem neuen Album. Und dann, was ist dann passiert?
Dann ist das Album total gefloppt und es ist auch wirklich das schlechteste Album geworden, das dritte. Weil da weiß ich noch, da war ich so diktatorisch und habe gesagt, so Leute, jetzt müssen wir hier ein paar richtige Hits drauf machen. Wir wollen, das war auch so, also wenn ich heute drüber nachdenke, so dumm. Ich wollte halt wirklich so Popstar sein und dachte mir, dann ist man halt so bei... Also ich will das gar nicht aussprechen, weil ich das so schlimm finde. Dann ist man so bei Joko und Klaas und so. Das war für mich, das wollte ich wirklich. Und da denke ich mir heute, wie bescheuert kann man sein? Wie klein kann man denken? Aber, und dann habe ich dafür gesorgt, dass diese Platte durch meine herrische Art nicht so gut wurde. Und wenn man die heute sich anhört, völlig zu Recht gefloppt. Also absoluter Größenwahn, selbstverschuldet.
Man könnte jetzt sagen, so ein bisschen Scheitern gehört ja auch dazu, aber du wolltest es nicht.
Klar, und jetzt heute weiß ich natürlich, zum Glück hat es nicht geklappt, weil wenn man dann doch noch größer geworden wäre, hätte man es wahrscheinlich noch 5, 6, 7 Jahre weitermachen müssen. Und dann hätte ich ja meine eigene Regel gebrochen, dass man mit 35 nicht mehr so auftreten darf. Also auch da wieder, würde ich sagen, Glück gehabt.
Immerhin hast du viele der dort erlebten Geschichten in deinem Roman verarbeitet, die Geschichte eines einfachen Mannes. Der Protagonist hatte auch eine Band, so wie du, da gibt es viele Parallelen und du hast sogar Songtexte von Susanne Blech zitiert.
Ein paar, ja, ich habe mir aber auch neue ausgedacht, weil ich natürlich eben nicht wollte, dass man das so als Nacherzählung erlebt, sondern ich wollte es schon fiktionalisieren und ein oder zwei Songtexte habe ich da reingeschrieben, die besten, die ich finden konnte.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thyroff trifft
Timon Karl Kaleiter, gründete das Institut für Zeitgenossenschaft.
Und du bist immer noch Geschäftsführer dieses ominösen Instituts, oder? Dass sich was zum Ziel gesetzt hat?
Ja, ich bin immer noch Geschäftsführer, aber nur, weil ich jeden Monat, glaube ich, 12 Euro bezahlt für das Hosting dieser Webseite, die wir bezahlen und die Nostalgie verhindert, dass ich das einfach mal kündige. Aber ja, das Institut für Zeitgenossenschaft habe ich mit 2, 3 Freunden in Düsseldorf gegründet. Wir wollten einfach irgendwas erforschen und darüber publizieren. Das ist auch in einem Fall geglückt. Da haben wir dann das Buch »Die 100 wichtigsten Dinge« publiziert und dafür auch einen Preis gewonnen.
Vor 8 Jahren war das, da
auch
habt ihr euch
so lange,
der unlösbaren Aufgabe gestellt, zu bestimmen, welche 100 Dinge die wichtigsten sind der Welt, der Menschheit. Sag mal ein paar.
Das ist ja so lange her. Hebel, Würfel, Schaum.
Würfel,
klar.
Organ.
Organ, ganz genau.
Antenne,
Bremse, weiß ich noch.
Boden,
klar. Ja, wir haben da wirklich, das weiß ich noch, wir haben wirklich anderthalb Jahre lang da zu viert gesessen. Mein Freund Tilmar Mühlenberg, mit dem ich auch Songs zusammengeschrieben habe. Samira El-Wassil, die man ja doch wahrscheinlich kennt, mit der ich das gegründet habe. Und wir haben da viel gesessen, Martin Schlesinger, und haben wirklich überlegt, was sind die 100 wichtigsten Dinge, die so wirklich alles umfassen, was die Welt, das Universum hervorgebracht hat. Und das haben wir dann fotografiert jeweils. Und das Buch hat dann auch einen Verlag gefunden.
Ja, und ihr habt ja auch interessante und prominente Menschen gefunden, die dann über diese Dinge geschrieben haben. So Leute wie Sascha Stanicic, Daniel Kehlmann,
bevor er Claudius Seidel. Ja, Claudius Seidel, genau, Daniel Kehlmann. Ganz genau, ja, das war damals auch, natürlich war dieses Buch damals so ein bisschen ein Werkzeug für mich, um Leute kennenzulernen, die ich noch nicht kannte.
Jetzt schreibst du auch Drehbücher. Du hast Jerks geschrieben für Christian Ulmen, das jetzt nach der 5. Staffel zu Ende gegangen ist. Du hast an der ARD-Serie Sexuell verfügbar mitgeschrieben. Was ist denn das für eine Arbeit für dich im Vergleich zum selber Bücher schreiben?
Also eine weniger, ich will es gar nicht so negativ sagen, aber eine weniger freie, weil wenn ich einen Roman schreibe hier, das ist noch so ein bisschen alte Welt. Da sagt der Verlag, Herr Kaleiter, wie schön, dass Sie bei uns ein Buch schreiben. Schreiben Sie, was immer Sie wollen. Wir sorgen nur dafür, dass keine Rechtschreibfehler drin sind. Da gibt es also gar keine Grenzen. Und wenn man für eine Serie schreibt, dann muss man ja doch in bestimmte Anforderungen und auch inhaltliche Anforderungen erfüllen. Und dann sitzt dann natürlich noch ein Redakteur oder eine Redakteurin, die findet, dass es so oder so besser sei. Das stimmt manchmal stimmt es auch nicht. Man muss aber dann, weil man ja sympathisch sein will und die Arbeit zufriedenstellend erledigen will, macht man das dann halt so, auch wenn man manchmal denkt, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Aber ich mache das sehr gerne und ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Darfst du noch nichts verraten wahrscheinlich, woran du gerade arbeitest?
Nee, das, was ich jetzt mache, darf ich wirklich nicht sagen, weil das wird eine Sensation. Ich glaube wirklich.
Da sind wir aber gespannt. Du lebst und arbeitest in Kreuzberg und sagst, du kommst dir alt vor. Liegt es an Kreuzberg oder liegt es an dir?
Kreuzberg, aber im schönen Teil von Kreuzberg. Ja, auch. Da wohne ich ja mit meiner Frau und meinem Kind. Ja, da sind aber die Leute in Kreuzberg, da wohnen ja viele Familien. Da sind nur so, ich sehe vor allem Männer, die einfach nicht einsehen wollen, dass sie nicht mehr 25 sind. Ziehen sich halt noch so an wie mit 25, schieben aber jetzt dabei halt einen Kinderwagen vor sich her. Ich habe immer versucht, mich älter anzuziehen, als ich bin. Ich habe immer versucht, in Würde zu altern. Ich glaube, das geht nicht allen Kreuzbergern so.
Ist es eine Zäsur für dich, das Leben mit Kind?
Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Es ist natürlich sehr viel anders, aber natürlich sehr viel bereichernder. Aber ich hatte letzte Woche mit so einem Redakteur zu tun, der mir erzählte, dass er sich so freue, weil jetzt im Oktober käme sein erstes Kind und ich habe wirklich alles Schreckliche erzählt, ich wollte ihm einfach mal klar machen, dass man sich das so schön vorstellt und dann aber erstmal einfach nur die pure Hölle ist. Einfach weil es einen körperlich herausfordert, wie man es sich vorher nicht vorstellen kann. Man kann es sich nicht vorstellen. Und das habe ich ihm so klar gemacht und er war danach vollkommen niedergeschmettert, weil ich hatte mir immer vorgestellt, toll, dann habe ich da so ein kleines Kind und dann sitze ich so auf dem Sofa und halte ich das so hoch und es ist einfach so schön, aber das ist ja einfach nicht die Realität. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und ja, schönen Gruß.
Aber jetzt ist er 3, also dein Kind.
Ja.
Das heißt, die ganz große Hölle ist wahrscheinlich schon vorbei.
Jetzt
oder?
Ist einfach nur noch toll. Ja, das kommt natürlich dann auch.
Wir haben schon gehört, du willst deine Arbeitszeit so weit wie möglich reduzieren. Wofür willst du deine Zeit denn nutzen?
Es klingt so blöd, aber am liebsten sitze ich einfach nur irgendwo und gucke so rum. Wenn ich morgens das Kind zur Kita gebracht habe, 8.30 Uhr, dann setze ich mich einfach gegenüber in so ein italienisches Café und mache wirklich gar nichts. Ich könnte da stundenlang sitzen und nur gucken. Das befriedet mich ungemein.
Gibt es Dinge, die du noch nicht kannst, die du gerne lernen würdest?
Naja gut, das ist selbstredend. Da tappt man aber schnell auch in so eine Selbstwirksamkeitsfalle, wie der Protagonist auch im Buch, der ja eben glaubt, ja, jetzt habe ich irgendwie, jetzt, wenn ich hier in der Erde buddel, den Kohlrabi ernte und das Kälbchen zur Welt bringe, dann habe ich endlich mal was Richtiges im Leben gelernt. Fakt ist, ich werde die Meisterschaft meines Vaters in Mechanikerangelegenheiten nicht mehr erreichen und auch das, was er, ich habe ja früher immer gedacht, ich muss einfach nur alt werden, dann kann ich auch das genauso alles wie er, Räume tapezieren, Leitungen legen, Fliesen verlegen, Böden und so weiter. Das stimmt aber alles nicht. Ich kann nichts davon und es wird auch nicht mehr passieren. Und ich mache mir da keine Illusionen, ein illusionsfreies Leben. Es soll einfach, für mich soll einfach nur alles so bleiben, wie es jetzt gerade ist.
Ah, vielleicht passieren auch noch ein paar neue Dinge.
Ja, vielleicht.
Sagt Timon Karl Kaleiter, mein Gast heute in 1:1 der Talk. Ich danke dir sehr fürs Kommen von Berlin nach München und sag bis bald.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1:1 der Talk können Sie auch als Podcast hören in der ARD Audiothek. Und dort finden Sie auch den Hörbuch-Podcast Mistral von Maria Borelli, die sie in 5 Folgen mit in die Provence nimmt. Dort spielt der Roman von 1930, der von Klimawandel, Natur und Liebe erzählt.